Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hey, so schön euch zu sehen. Ein Hallo auch von mir. Liebe geht raus nach Ansbach und Erlangen. Hey, komm, lass uns doch gegenseitig mal einen riesen Applaus geben. Wir sind eine Kirche an drei Standorten. Und ich freue mich, dass wir Gottesdienst zusammen feiern. Ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Absolutes Privileg. Herz für sein Haus wird der Hammer. Weihnachten wird gut. Es ist doch eine schöne Zeit, in der wir sind, oder? Advent steht an. Und auch echt Herz für sein Haus. Ich möchte dich so ermutigen, da mit dabei zu sein. Wir werden in den kommenden Wochen noch mehr darüber erfahren, in welche Bereiche wir geben, wo wir investieren, wo wir spenden, wo wir sehen wollen, dass Gott Großes tut, ja, in unserem Gebäude Resi, Standortgründung Schwabach, in der Mission bei Next Gen. Und immer wieder wird es ein Video geben und lasst euch da einfach mit auf die Reise nehmen. Wir haben gestern als Family beim Frühstückstisch schon drüber gesprochen und haben den Kids erklärt, hey, lasst uns doch gemeinsam beten, hören und geben. Und da sei mit dabei, das wird großartig. Und großartig ist auch die Predigtserie, finde ich, wo wir gerade drin sind, oder? Die Frucht des Geistes. Sag mal, die Frucht des Geistes. Hey, die Frucht des Geistes ist super. Wir hatten letzte Woche Schritt 2 von Next Steps, den darf ich immer halten, hier in Nürnberg. Und dann haben wir so eine Vorstellungsrunde gemacht und die Frage gestellt, was ist deine Lieblingsfrucht? Jeder muss das kurz sagen. Und hey, wie wär's, wenn wir das jetzt kurz machen? Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und sag ihm, was deine Lieblingsfrucht ist. Und jetzt zu deinem Nachbarn auf der anderen Seite. Dreh dich um auf die andere Seite, erzähl's ihm auch. Yes, ich würde am liebsten das Mikro rumreichen und jeden einfach mal sagen lassen, es gibt ja so viele Früchte, ja, so viel Obst und so viel auch exotische Früchte. Auch was dann da rauskam letzte Woche, da waren Früchte dabei, die habe ich fast noch nie gehört. Kenne ich nicht, geschweige denn, könnte ich gar nicht buchstabieren. Ja, so, ich glaube, ich habe selber Kiwi gesagt, weil alles andere war schon vergeben gefühlt. Heute Morgen hatte ich Blaubeeren in meinem Müsli drin. Wer mag Blaubeeren? Wer hat gerade Blaubeeren gesagt? Ja, meine Blaubeeren-Crew, okay. Hey, Obst ist super, oder? Fast jeder mag Obst, aber es gibt eine Frucht, die ist die Frucht aller Früchte. Das ist die Frucht des Geistes. Die ist besser als jede essbare Frucht. Und wir haben die letzten Wochen doch schon drüber gehört. Wir lesen das in Galater 5, Vers 22 bis 23. Lass uns doch gemeinsam mal lesen, alle zusammen. Galater 5, Vers 22 bis 23. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja, hey, es lohnt sich, diesen Bibelvers auswendig zu lernen. Ja, das ist so gut. Und immer wieder zu sagen, Herr, schenk mir diese Frucht. Das ist so wichtig. Und hier steht die Frucht des Geistes. Du hast noch nie gelesen, die Früchte des Geistes. Weißt du warum? Ja, weil es eine Frucht ist mit verschiedenen Facetten, mit verschiedenen Aspekten, Merkmalen. Letztendlich sind es positive Charaktereigenschaften, aber es ist eine Frucht. Ich habe mal eine Orange mitgebracht, also ein Bild von einer Orange. Da sehen wir das ganz gut. Das ist eine Frucht mit verschiedenen Segmenten. Ja, wir kennen das, wenn wir die aufschneiden. Eine Frucht mit verschiedenen Teilen, Bestandteilen. Und das ist ganz wichtig, dass hier, ja, wir reden nicht über die Frucht der Liebe und die Frucht der Treue. Nein, es ist die eine Frucht mit verschiedenen. Warum ist das wichtig? Ich sag's dir. Weil Gott diese Frucht mit allen neuen Bestandteilen in jedem von uns wachsen lassen möchte. In alle neuen sind wichtig für dich. Ja, alle neune sind wichtig für dich. Hey, sorry, mir gerade eingefallen. Ja, alle, und deswegen, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Deswegen ist es anders als bei Persönlichkeit zum Beispiel oder Begabung. Ja, da sprechen wir auch viel bei Next Steps drüber, gerade bei Schritt 2, sagen, hey, es ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Wir haben verschiedene Persönlichkeiten, Begabungen. Das ist gut, aber die Frucht des Geistes, die Charaktereigenschaften Gottes, die sind für uns, die sind alle für uns, die sind alle für mich. Ich kann mich nicht rausreden und sagen, ja, ich hab's halt nicht so mit der Freundlichkeit. Bin ich halt nicht so. Ja, das ist nicht so meine Stärke. Ich hab's nicht so mit der Güte. Nein, das ist auch für dich wichtig. Sag mal zu deinem Nachbarn, das ist auch für dich wichtig. Es ist alles wichtig für uns und deswegen die Frucht des Geistes möchte Gott in jedem von uns wachsen lassen mit all den Eigenschaften. Und heute ist der Teil 7 dran. Treue, sag mal Treue. Treue. Auch in Erlangen, in Ansbach, hey Treue. Und ich weiß nicht, was du mit Treue verbindest. Wenn du an Treue denkst, vielleicht kommen da Bilder, Szenarien, ja, Zusammenhänge. Vielleicht denkst du an die Deutsche Bahn, die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn. Habe ich in den letzten Wochen immer wieder gehört. Ja, nichts ist mehr Verlass. Ja, alles, nichts ist, wie es früher mal war. Und es hat so eine Bandbreite, ja, von diesen simplen Treulosigkeiten, sage ich mal, bis hin zu den vielen kaputten Beziehungen, von vielen Ehescheidungen, wo Untreue gelebt wird. Und in diesem ganzen Spektrum befindet sich Treue. Und es ist wirklich, ich habe in der Vorbereitung gemerkt, es ist so ein vielschichtiges und tiefes Thema. Es ist so weit und so wichtig auch für uns. Und es beginnt schon bei dem Begriff Treue. Wir lesen im Griechischen das Wort Pistis. Alle sagen Pistis. Pistis ist hier das, was im griechischen Grundtext der Bibel steht, im Neuen Testament. Und Pistis wird je nach Kontext mit Glaube oder Treue übersetzt. Ja, du musst immer schauen, was passt hier. Galater 5, Vers 22 wird eigentlich immer mit Treue übersetzt. Aber es ist schon mal interessant zu sehen, hier gibt es einen Zusammenhang mit Glaube oder Treue. Es ist dasselbe Wort. Verrückt, oder? Ich dachte, wieso? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Bis ich drauf kam, hey, im Englischen, weißt du, was Treue im Englischen heißt? Faithfulness. Und ich habe mich immer gefragt, warum heißt das faithful? Was hat es denn mit Glauben zu tun? Ja, da sehen wir das ganz stark, diese Verbindung, ja, voll von Glauben. Wir haben ein deutsches Wort, das trifft es ziemlich gut auf den Punkt. Das heißt Glaubwürdigkeit. Toll, oder? Da steckt Glauben schon mit drin. Glaubwürdigkeit, da ist diese Verwandtschaft mit drin. Und warum ist es so wichtig zu verstehen? Weil Glaube und Treue sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Wenn du Glaube hast, dann bist du überzeugt von einer Sache. Ja, dann hast du Glaube, dann glaubst du an eine Person, was sie sagt, oder du glaubst an Gott. Es ist etwas, ich sag mal, was Aktives, was in dir nach außen geht. Aber Treue auf der anderen Seite ist, wenn jemand dir Glauben schenkt. Wenn jemand dir vertraut. Es ist eher was Passives, aber es gehört zusammen. Schön, oder? Deswegen bedeutet dieses Wort Treue, kann man übersetzen mit Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit, weil Glaube ist ja auch ein Beziehungswort in erster Linie. Wir vertrauen Gott. Und Pistis kann sowohl mit Glaube als auch mit Vertrauen übersetzt werden. Es bedeutet Zuverlässigkeit, es bedeutet Loyalität. Und ich verspreche es dir. Du kannst dich auf mich verlassen. Ein Mann, ein Wort. Meine Frau und ich sind vor 10 Jahren nach Franken gezogen. Wir haben schon früh gelernt, wenn du einen Franken als Freund gewinnst, dann hast du einen Freund fürs Leben. Es dauert manchmal ein bisschen, bis die auftauen. Ja, so. Fränkische Freundlichkeit lässt grüßen. Aber wenn du ihn gewonnen hast, dann hast du wirklich einen Freund fürs Leben. Und das ist so schön. Und gleichzeitig sehen wir in unserer Gesellschaft, wenn wir ehrlich sind, auch zu uns selber ehrlich sind, wenn wir reinschauen, es ist gar nicht so leicht, Treue zu leben, oder? Es ist gar nicht so leicht, es umzusetzen in den verschiedensten Szenarien, weil Treue ist nicht so sehr eine Tugend heute. Verbindlichkeit ist fast schon ein Tabuwort. Ja, wir leben in einer Wechselkultur. Alles wird ständig gewechselt. Unser Handy müssen wir alle paar Jahre wechseln, unsere Klamotten. Wir gehen mit Dingen wechseln, unsere Verträge. Ja, der beste Vertrag ist der, wo drin steht, fristlos kündbar. Und oftmals gehen wir mit den Dingen, die wir wechseln, genauso um wie mit Menschen und unseren Beziehungen. Also auch mit Verträgen. Ne? Ich habe die letzten Wochen wieder mich rumschlagen müssen mit meinem Mobilfunkanbieter. Ich sage jetzt nicht welcher. Stunden investiert, telefoniert und es ist ja wirklich, wird ja fast schon bestraft. Kundentreue wird ja fast schon bestraft. Wenn du zu lange dran bist, dann zahlst du mehr. Ja, es gibt im Deutschen das Wort treu doof. Schon mal gehört? Treu doof. Ja, wenn du zu lange treu bist, dann bist du am Ende der Geleckte. Ja, da ziehst du unterm Strich den Kürzeren. Du musst irgendwann aufhören. Das ist total verrückt, oder? Das ist rein geimpft eigentlich schon fast in die Gesellschaft. Es ist unmodern, es ist uncool, es ist nicht sexy, treu zu sein. Wir lieben es, Freiheit zu haben, alle Möglichkeiten, alle Optionen offen zu lassen. Und deswegen, hey, es ist, ja, wir leben in einer Ich-Kultur, wo es heißt, Hauptsache, ich bleibe mir selbst treu. Oder? Unterm Strich zähle ich, Hauptsache, ich bleibe mir selbst treu. Und so, da ist viel Versagen, wenn wir ehrlich sind. Auch bei uns selber, aber da ist auch ganz viel Luft nach oben. Ja, wir können ganz viel lernen über Treue. Und wenn wir über Treue lernen wollen, dann müssen wir uns zuerst die Treue Gottes vor Augen halten. Weil da beginnt Treue. Treue ist ein wesentlicher Wesenszug Gottes. So wie alle anderen Aspekte der Frucht des Geistes. Gott ist 100% all diese Frucht. Es entspricht seinem Wesen. Wir lesen in Klagelieder 3, Vers 22 bis 23. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Ja, komm bei mir gleich, da klingelt es schon, kommen Lieder. Ja. Great is your faithfulness. Weiß nicht, wer das kennt. Ja. Und so, groß ist deine Treue, die Güte des... Also da klingelt so viel, hey, aber da geht's doch los. Die Güte Gottes, die Treue ist der Anfang. Und wir sehen das in seinem ganzen Wort, in der ganzen Bibel. Wir sehen es besonders an den Bünden, die Gott mit seinem Volk schließt. Gott schließt immer wieder einen Bund mit den Menschen. Und ein Bund ist eine verbindliche Beziehung. Es ist wie ein Ehebund. Wir lesen ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte von Noah. Nach der Arche, nach der Sintflut, wo Gott einen Bund macht und mit den Menschen und sagt, ich werde nie mehr so eine Massenvernichtung über die Erde kommen lassen. Ich habe das den Friedensbund genannt. Und er setzt sein Zeichen, den Regenbogen, in den Himmel. Und dann lesen wir von Abraham, mit dem Gott einen Bund schließt und sagt, ich will dich vermehren. Deine Nachkommen werden wie Sand, zahlreich wie Sand am Meer sein. Und ich werde dich segnen, du wirst ein Segen sein für alle Völker. Durch dich werden alle Menschen gesegnet werden. Ich nenne es den Generationenbund. Und dann kommt so der große, der alte Bund, der Bund mit Mose, der Gesetzesbund, so habe ich das mal genannt. Auf dem Berg Sinai, wo Gott die 10 Gebote gibt auf diesen 2 Tafeln. Und das ist eigentlich wie eine Eheschließung mit dem Volk Israel. Dieses Volk Israel ist groß geworden. Gott hat es aus Ägypten befreit. Und er sagt jetzt, du gehörst mir. Wir sind zwei Parteien, wir sind zwei Partner in dieser Beziehung. Und ich schließe diesen Bund mit dir. Ich stehe zu dir, ich halte an dir fest, komme, was wolle. Und dann sehen wir im Lauf der Geschichte, ich nehme uns einfach mal so im Vogelflug mit, Streifzug durch die Heilsgeschichte Gottes, durch den Heilsplan, wie Gott an diesem Bund festhält. Es geht durch Höhen und Tiefen. Es ist gute Zeiten, schlechte Zeiten, wirklich. Es gibt gute Zeiten, wo das Volk Israel an Gott glaubt, wo es gehorsam ist, wo es ihm nachfolgt, ihn verehrt. Und es gibt ganz, ganz viele schlechte Zeiten, wo das Volk abfällt von Gott, wo es andere Götter verehrt, wo es Götzendienst tut, was sehr verbreitet war, auch im Umfeld von Israel. Und immer wieder wendet Gott sich nicht ab, sondern er wendet sich immer wieder zu. Er bleibt treu, er bleibt seinem Bund treu. Und er sagt, ich hab dich erwählt, komm zurück. Und er gebraucht dazu vor allem die Propheten. Die Propheten im Alten Testament, es sind die Prediger, die auftreten und an den Glauben des Volkes Israel appellieren und sagen, komm zurück in die Beziehung zu Gott, komm zurück. Und die Propheten benutzen nicht nur Worte, sondern sie benutzen auch Taten. Sie benutzen symbolische Handlungen, Zeichenhandlungen, prophetische Handlungen, um das ganz anschaulich und bildhaft zu machen, dass die Botschaft Gottes ist. Und einer dieser Propheten, ich finde, das ist vielleicht eines der krassesten Geschichten der Bibel auf jeden Fall, die Gott mir aufs Herz gelegt hat für heute, ist die Geschichte von Hosea und Gomer. Sag mal Hosea. Hosea, auch in Ansbach, in Erlangen. Hosea. Und Hosea war ein Prophet, der in der Zeit der Könige gelebt hat. Und Gott hat ihm einen krassen Auftrag gegeben. Wir lesen Hosea 4, Vers 1 bis 2, so die Einführung, wie es damals aussah. Hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israels. Denn der Herr verklagt die Bewohner des Landes. Es gibt keine Treue und keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land. Nein, Lüge, Fluch, Lüge, Mord, Diebstahl und Ehebruch machen sich breit. Bluttat reiht sich an Bluttat. Manches kommt mir ein bisschen bekannt vor, ja, wenn ich so unsere Gesellschaft anschaue. Und dann sagt Gott was Krasses zu Hosea. Er beauftragt ihn, Hosea 1, Vers 2 bis 3. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er, heirate eine Hure und zeuge mit ihr Hurenkinder. Denn das ganze Land ist mir untreu geworden und läuft wie eine Hure fremden Göttern nach. Hosea ging und heiratete Gomer, die Tochter Diblaims. Sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und das ist eine abgefahrene Geschichte in der Bibel. Crazy, völlig verrückt. Ja, bitte, bitte nicht nachmachen. Das ist kein Beispiel, wie wir Partner auswählen sollen. Ja, so missionarisches Dating hin oder her. Nein. Ein ganz spezieller Auftrag in einem ganz speziellen Kontext. Und ich bin mir sicher, Hosea hat es nicht leicht gehabt mit diesem Auftrag. Und dann sehen wir, wie Gott durch diese durch diese Symbolik und durch auch konkrete Worte, durch Predigten spricht zu seinem Volk. Und er greift diese Bildersprache immer wieder auf. Und er sagt, ich werde dich dafür bestrafen, dass du von mir abgefallen bist, treulos geworden bist. Und das ist auch bei Hosea übrigens so gewesen. Er hat diese Frau, er hat eine Prostituierte geheiratet. Er hat mit ihr eine Familie gegründet, 3 Kinder gezeugt. Und sie ist ihm immer wieder fremdgegangen. Sie hat immer wieder mit anderen Männern geschlafen. So Gott gebraucht das. Und er sagt, ich werde dich bestrafen, ich werde dich arm werden lassen, sodass deine Liebhaber keinen Gefallen mehr an dir haben. Aber dann werde ich mich wieder um dich kümmern. Ich werde dich zurückgewinnen. Und das ist so schön. Wir sehen hier in Hosea 2, Vers 16 bis 17. Doch dann werde ich versuchen, sie wiederzugewinnen. Ich will sie in die Wüste bringen und in aller Liebe mit ihr reden. Dort wird sie auf meine Worte hören. Sie wird mich lieben wie damals in ihrer Jugend, als sie Ägypten verließ. Vers 21. Die Ehe, die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe gut und gerecht mit dir um und bleibe dir für immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Groß ist deine Treue, oh Herr, oder? Groß ist deine Treue. Und Hosea musste es dann auch umsetzen in seinem Leben. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 1 bis 2. Der Herr sprach zu mir, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat. Alle sagen obwohl. Obwohl, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und nur zu gern deren Opfermahlzeiten essen. Da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und 4,5 Zentner Gerste zurück. War damals üblich, einen Brautpreis zu bezahlen. Es ist fast wie eine zweite Eheschließung, die Hosea hier macht. Crazy, ja? Anstößig. Absurd eigentlich, diese Geschichte. Du fragst vielleicht, warum steht so eine Geschichte in der Bibel? Ja, ganz einfach, weil Gott uns zeigen möchte, wie sehr er uns Menschen liebt, wie wichtig wir ihm sind, wie wir sind sein Ein und Alles. Er hat uns geschaffen zur Beziehung mit ihm und er möchte, dass wir mit ihm durchs Leben gehen. Und er tut alles, um uns zurückzugewinnen, da wo wir weglaufen oder überhaupt schon ohne ihn leben. Er tut alles. Und gleichzeitig zeigt Gott uns so bildhaft vor Augen, wie schlimm geistliche Unzucht ist, wie schlimm geistlicher Ehebruch ist, wenn wir anderen Dingen nachlaufen als Gott. Und unsere Götzen heißen heute nicht mehr Baal wie damals oder Aschera oder Zeus oder Diana. Unsere Götzen haben andere Namen. Unsere Götzen heißen Geld und Macht, Sex, Anerkennung bei Menschen, Familie. Es können gute Dinge sein, aber sie ersetzen den Platz Gottes in unserem Leben, den ersten Platz, Gesundheit, so viele Dinge. Und das ist Götzendienst. Was sagt, es ist falsch, ja? Treulosigkeit zeigt sich immer zuallererst in dem Verhältnis zu Gott. Wenn wir über Treue sprechen, ist zuallererst unsere Treue Gott gegenüber gemeint. Und dann geht's in die Treue Menschen gegenüber. Darüber reden wir noch. Aber es beginnt hier. Wenn wir Gottes Treue erkennen und verstehen, hilft es uns selbst, treu zu sein. Deswegen bringe ich uns diese Geschichte. Diese skandalöse Liebe und Treue Gottes. Das ist ein Skandal. Und Hosea steht nicht nur einfach so in dem Alten Testament so für sich, sondern Hosea ist ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Hosea ist ein Vorbild, ein Vorläufer auf jemand anderen, der kommen wird. Das zeigt sich schon im Begriff. Und jetzt kommt's. Hosea kommt von einer hebräischen Wortwurzel. Sie heißt Yashar und bedeutet retten, erlösen und befreien. Und es gibt einen Namen, der von derselben Wortwurzel abstammt. Wisst ihr, wie dieser Name heißt? Es ist der Name Jesus. Jesus und Hosea sind nicht nur sprachlich miteinander verwandt, sondern auch inhaltlich. Ja, so wie Hosea Gomer erkauft hat, so hat Jesus seine Braut, seine Gemeinde erkauft. Nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen Leben, mit seinem kostbaren Blut. Jesus ist unser Hosea. Das größte Zeichen von Gottes Liebe, der Höhepunkt seiner Liebesgeschichte mit uns Menschen, der größte Bund ist am Kreuz von Golgatha, wo Jesus hängt und sagt, es ist vollbracht. Was heißt das? Ja, da können wir ruhig mal einen Applaus geben. Es ist vollbracht. Was heißt es? Das ist der vollkommene Bund. Wir nennen ihn den neuen Bund. Es ist der finale Bund Gottes mit allen Menschen. Er gilt nicht nur dem Volk Israel, sondern er gilt jedem, egal welcher Hintergrund, egal welche Sprache und Hautfarbe du sprichst. Dieser Bund, den Gott mit den Menschen schließt am Kreuz, er ist universell gültig und final. Und er ist für uns alle. Und Gott zeigt dadurch, hey, ich liebe euch. Ich liebe dich. Es ist eine persönliche Botschaft heute. Gott liebt dich leidenschaftlich. Er liebt dich so sehr, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und er ist immer treu und immer treu gewesen. Auch da, wo wir untreu sind, ist Gott treu. Wir lesen in Römer 5, Vers 8, darin erweist Gott seine Liebe zu uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir haben nichts dafür geleistet. Wir haben nichts gemacht. Allein aus Gnade hat er uns erlöst. Allein aus Gnade hat er uns gerettet. Hosea ist ein Bild für Jesus ich bin einfach so dankbar für Jesus. Und wir wollen jetzt mal reinschauen, hey, wie kann ich diese Treue konkret leben im Alltag? Wie kann ich wachsen in diesem Aspekt der Frucht des Geistes, in dieser Treue? Für alle Praktiker, ja, ihr dürft auch gern mitschreiben. Da kommen jetzt drei Schritte. Das ist nicht erschöpfend, nicht, da kann man noch viel mehr anfüllen, aber einfach drei praktische Schritte. Wie kann ich Treue entwickeln? Erstens. Lass dich von Gottes Treue überführen und verändern. 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9 steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Hey, wenn du sagst, ich habe kein Problem mit Treue, da, bling, bling, ja, der Lügendetektor ist gerade angegangen, ganz, ganz laut. Stimmt nicht. Wir haben alle versagt, auch in diesem Thema. Wir haben alle Dreck am Stecken. Keiner von uns ist ohne Sünde. Und das sagt die Bibel ganz deutlich. Ja, deswegen bekenne deine Sünde. Damit geht's los. Lass dich überführen und bekenne deine Sünde, Gott. Damit geht die Veränderung los. Und ich sitze mit euch in einem Boot. Ja, ich bin da gar nicht anders. Ich habe keine reine Weste. Leute sagen immer wieder zu mir, hey Tobi, du bist so treu. Sag ich, ja, wenn du wüsstest. Beziehungspflege, mal unter uns gesagt, ist nicht so meine Stärke. Pflege sowieso nicht. Das ist für mich, also wenn ihr unseren Garten sehen würdet, dann weißt du warum. Aber Beziehungspflege würde ich so sich melden, regelmäßig dranbleiben. Ich bin eher so der Typ aus den Augen, aus dem Sinn. Meine Frau ist das komplette Gegenteil. Die hält Beziehungen seit der Schule, ja, und meldet sich und denkt an die Leute und ist der Hammer, absolutes Vorbild für mich. Ja, und mir ist bewusst, dass ich auch immer wieder Leute in der Vergangenheit und auch bis heute darin enttäusche, dass ich immer wieder Nachsicht brauche. Herr, bitte vergib mir. Und Gott, ich brauche Vergebung, ich brauche Veränderung auch in diesem Thema. Ohne Frage. Wir brauchen Veränderung. Ja, jeder von uns. Wir brauchen eine treue Transformation. TT, treue Transformation. Okay, und jetzt, wie passiert das? Wie können wir verändert werden? Römer 12, Vers 1 bis 2. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, seine Treue, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Das ist eigentlich die Reaktion, die wir zeigen müssten, wenn wir erkennen, wie gut Gott ist und wie treu und liebevoll er für uns ist. Wäre das eigentlich die natürlichste Reaktion aus dem FF, sagt Gott, krass, jetzt checke ich überhaupt, wie sehr du mich liebst. Natürlich gebe ich mich dir hin. Natürlich gehört dir mein Leben. Natürlich folge ich dir nach. Das ist, was Paulus hier schreibt. Und dann steht weiter, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln. Alle sagen umwandeln. Damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig ist und vollkommen ist. Wir sollen uns verwandeln lassen, ja, verändern lassen. Wir können die Frucht nicht aus uns selbst heraus erzeugen. Da kannst du noch so viel ziehen, auch im Sichtbaren. Das wächst nicht. Ja. Es braucht die Kraft Gottes, die durch dich wirkt. Metamorphose, von der Raupe zum Schmetterling. Gott ist es, der es tut. Gott ist es, der es bewirkt. In der Beziehung zu ihm. Jesus sagt, Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Herr, je mehr du dich in Jesus verliebst, desto mehr wirst du ihm ähnlich. Und wir alle brauchen diesen Prozess der Veränderung. Ich durfte es so stark auch in den letzten Jahren erleben. Wenn du im Geist wandelst, und dieses Kapitel 5 spricht ganz viel, da wo die Geistesfrucht vorkommt, Kapitel 5 von Galater, spricht ganz viel über das Leben im Geist versus das Leben im Fleisch. Galater 5, Vers 16 steht, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. wenn wir im Fleisch, wenn wir im Geist wandeln, wenn du dich vom Geist erfüllen und leiten lässt, dann wird dich nicht das Fleisch und die Sünde erfüllen, sondern die Frucht des Geistes. Und das ist, was echte Veränderung bewirkt. Also Schritt 1, lass dich von Gottes Treue überführen und verändern. Schritt 2, vergib anderen, die dir gegenüber untreu geworden sind. Hand aufs Herz, jeder von uns hat es schon erlebt. Ja, dass andere über uns schlecht geredet haben, hinter unserem Rücken, sich abgewendet haben von uns. Das Vertrauen ist weg, in großen und in kleinen Dingen. Manche mehr, manche weniger vielleicht. Aber jeder von uns kennt dieses Gefühl von der Enttäuschung, dem Schmerz, ja, dieses Schamgefühl auch, benutzt zu sein, vielleicht ausgenutzt. Vielleicht hast du das Gefühl, ausgenutzt gewesen zu sein. Und oftmals werden aus Opfern Täter. Und wir gehen genauso mit anderen Leuten um, wie mit uns umgegangen wurde. Und ich möchte sagen, brich diesen Teufelskreis. Lass nicht zu, dass diese Kette bei dir weitergeht. Es soll aufhören in Jesu Namen an diesem Tag. Stoppe diese Dinge, indem du den Menschen vergibst, die treulos an dir gehandelt haben. Weißt du, ich erinnere mich zurück an die Grundschule, 4. Klasse. Ich hatte einen Freund und wir beide waren in dasselbe Mädel verliebt in unserer Klasse. Er hat sie bekommen. Unsere Beziehung hat sich dadurch verändert, unsere Freundschaft hat sich verändert, er hat mit anderen Leuten auch abgehangen. Und dann kam der Schulwechsel in die weiterführende Schule, unsere Wege haben sich getrennt, er auf die Realschule, ich aufs Gymnasium. Und er hat angefangen, mit anderen Leuten abzuhängen, den coolen Leuten. Und ich war lost. Ich war neue Schule und mir ist richtig schwer gefallen, neue Freundschaften aufzubauen. Jahrelang. Richtig einsam gefühlt. Hab ein paar Freundschaften versucht aufzubauen, aber irgendwie habe ich gemerkt, ich kann nicht so richtig. Mein Herz ist noch nicht frei. Hab sicherlich auch manche Leute verletzt in der Zeit, die auch gern mit mir befreundet gewesen wären. Es hat Jahre gebraucht, wo Gott einen Heilungsprozess in mir bewirkt hat, wo ich auch vergeben habe, wo er mich geheilt hat. Ich durfte in dieser Zeit Gott so tief kennenlernen, dass ich gemerkt habe, Jesus ist mein bester Freund. Als Jugendlicher durfte ich lernen, Jesus ist mein bester Freund. Und egal, was andere Leute über mich denken oder ob sie zu mir stehen oder nicht, Jesus ist an meiner Seite. Gott hat ein Wunder getan, auch in dieser Zeit, wo er mir dann einen neuen Freund geschenkt hat und einen ganzen Freundeskreis mit dazu. Und da bin ich so dankbar dafür. Einfach, das ist eins meiner Highlights in meinem Leben, diese Phase. Ich möchte dich so ermutigen, dass du vergibst den Leuten, die untreu an dir geworden sind. Und der dritte Schritt, lerne Treue zu leben. Es beginnt im Kleinen. Lerne treu zu leben, es beginnt im Kleinen. Jetzt wird's sehr praktisch. Jesus sagt in Lukas 16, Vers 10 bis 12, wer in kleinen Dingen treu ist, wird es auch in großen sein. Und wer in kleinen untreu ist, wird es auch in großen. Und spricht er weiter über den Umgang mit Geld. Sagt, wenn euch Geld anvertraut ist, dann geht gut damit um. Weil es gehört gar nicht euch. Ja, wie soll Gott euch mehr anvertrauen, andere Dinge, die er euch eigentlich geben möchte, wenn ihr schon damit nicht gut umgehen könnt? Und wenn wir merken, hey, Treue beginnt in den kleinen Dingen des Alltags, wo wir die richtigen Dinge tun. Treue beginnt nicht damit, dass du keinen Sex außerhalb der Ehe hast. Das ist gut. Aber Treue beginnt damit, dass du tust, was du sagst. Dass du hältst, was du versprichst. Dass du dich zurückmeldest. Dass man sich auf dich verlassen kann. Dass du Pünktlichkeit lebst. Ordentlichkeit. Ja, dass du die Aufgaben erledigst, die dir zugewiesen werden. Dass du, Treue ist nicht irgendwas, was du dir erkaufen kannst und dir so anstecken kannst. Nein, es ist etwas, was erworben wird über Zeit. Die kleinen, auch manchmal unangenehmen Dinge, die wir nicht gern tun. Den Tisch abräumen, den Müll rausbringen, keine Ahnung, das Baby wickeln. Ich weiß nicht, ja, so viele Dinge. Hey, Treue beginnt dort im Kleinen, auch in den Dingen, die andere nicht sehen. Ich habe nach meinem Abi, bevor ich Theologie studiert habe, ich eine Schreinerlehre gemacht. 3 Jahre lang. Und es war eine super Zeit, aber es war auch eine harte Zeit. Weil, wer es weiß, ja, im Handwerksberuf ist ein Azubi nicht viel wert. Der Azubi macht die Drecksarbeit. Der Stift hat nichts zu sagen. Ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, heißt es. Und das habe ich erlebt. Ich habe tolle Chefs und Kollegen gehabt, aber auch bei uns war das Kultur. Ja, wenn ich kam im Winter, wer hat den Ofen angemacht? Ich. aufgeräumt, geputzt, gefegt. Ja, ich sehe mich da heute noch. Das war ganz klar, dass ich das mache. Obwohl ich wusste, ich habe einen Beruf für einen vollzeitlichen Dienst. Ich habe nebenher in meiner Freizeit einen übergemeindlichen Jugendgottesdienst geleitet mit Hunderten von Jugendlichen. Ja, und auf der Arbeit, da war ich nichts, da hatte ich nichts zu sagen. Hey, da musst du erstmal mit umgehen können. Ja, das ist eine Charakterschule, das hat an meinem Ego gekratzt. Aber es war gut und ich bin dankbar dafür. Und ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Ich sage, Herr, ich bin hier, ich lerne von dir. Ich lerne jetzt von dir. Und ich bin dankbar für die Skills, die ich gelernt habe, handwerklich. Aber ich bin vor allem dankbar für die Charakterschule, die Gott mich durchgenommen hat. Und Gott vertraut dir mehr an, wenn du treu bist. Weißt du, wie wir umgehen mit unseren Ressourcen, mit deiner Zeit, mit den Möglichkeiten, die Gott dir schenkt, es ist entscheidend. Weil all das ist dir nur geliehen. Du bist nur Verwalter von den Gaben, die Gott dir gibt, von dem Geld, was Gott dir gibt. Es gehört dir gar nicht. Und wenn wir das verstehen, dann fällt es uns leicht zu geben. Ja, Herz für sein Haus. Ist überhaupt nicht schwierig, wenn ich verstehe, es ist sowieso sein Geld. Ich gehöre sowieso ihm. Also fällt mir überhaupt nicht schwer, in sein Haus zu geben. Es ist, ja, Dienst, Gaben. Gott hat dir Gaben gegeben. Er möchte, dass du sein Reich baust. Es ist sein Reich. Es ist seine Gemeinde. Du bist sein Kind. Wenn du das verstehst, fällt es dir leicht, in seinem Haus zu dienen. Dich einzusetzen. Und man könnte so viel mehr sagen. Aber ich komme zum Schluss. Treue ist ein Tunwort. Sag mal Tunwort. Pastor Konzi hat es neulich schon gesagt, Freundlichkeit ist ein Verb. Ich sage, Treue ist ein Tunwort. Sie beginnt mit der richtigen Herzenshaltung und sie zeigt sich in dauerhaften Taten der Treue. Ich fasse nochmal zusammen, 3 Schritte, ganz praktisch. Lass dich von Gottes Treue überführen und verändern. Vergib anderen, die dir gegenüber untreu geworden sind. Und der 3. Schritt, lerne treu zu leben. Es beginnt im Kleinen. Wir alle wünschen uns, dass Gott eines Tages zu uns sagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Geh ein in die Freude des Herrn. Kapitel 25, das Gleichnis von den Talenten. Aber keiner wünscht sich, dass Gott zu ihm sagt, du böser und fauler Knecht, du hast ein Talent bekommen, du hast nichts daraus gemacht, du hast nicht damit gearbeitet, du hast es einfach nur versteckt. Vergeudetes Potenzial hat Konsequenzen. Gott belohnt Treue, er belohnt Gehorsam, er belohnt es, wenn wir das einsetzen, was er uns geschenkt hat. Aber er bestraft auch, wenn wir untreu damit umgehen. Und deswegen lasst uns treu leben. Lasst uns ausstrecken nach der Frucht des Geistes und dieser Facette der Treue. Komm, wir beten zusammen. Vater, wir danken dir für deine Treue. Oh, groß ist deine Treue, oh Herr. Danke für deine Treue, die du besonders in Hosea und noch viel mehr in Jesus Christus gezeigt hast. Danke, Jesus, dass du unser perfektes Vorbild bist, wenn es um Treue geht, um Gehorsam. Du warst gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Du warst dir nicht zu schade. Hilf uns, deinem Vorbild zu folgen. Verändere uns, wo wir Veränderungen brauchen. Überführe uns, wo wir treulos sind, im Großen und im Kleinen, mit unseren Mitmenschen, mit unserem Ehepartner, unseren Kindern, unseren Freunden, unseren Kollegen, überall. Hilf uns, treu zu leben. Oh, lass die Treue in unserem Herzen sich entwickeln und zunehmen. Vergib uns, wo wir schuldig geworden sind, an dir und an anderen, Herr. Vergib uns. Verändere unser Herz. Und während die Augen jetzt geschlossen bleiben, lass die Augen bitte geschlossen. Ich möchte dich einladen, dass du einen Schritt des Glaubens auf Gott zugehst. Stell dir vor, du bist vorm Traualtar in der Hochzeit. Ja? Und du bist der eine, der Pastor steht vor dir. Du bist der eine Partner und der andere ist Gott. Der Pastor sagt, willst du diesen Gott, der dich geschaffen hat, der dich geliebt hat von Anfang an, der sein Leben für dich gegeben hat, willst du diesen Gott heiraten? Ja, oder in anderen Worten, willst du diesem Gott dein Leben geben? Dann sag jetzt ja, ich will. Und damit das wirklich greifbar wird, ja, darfst du gleich deine Hand heben. Aber ich möchte auch zu denen sprechen, die das schon mal gemacht haben, aber mittlerweile abgefallen sind, andere Wege gegangen sind oder es haben sich Dinge eingeschlichen und du bist nicht mehr, Gott ist nicht mehr deine erste Liebe. Ich rufe dir zu heute, komm zurück zur ersten Liebe. Komm zurück zur ersten Liebe. Komm zurück zu Jesus. Und wenn du hier bist und das trifft auf dich zu, du möchtest diese Entscheidung treffen, möchtest sagen, ja, ich will, Gott, hilf mir dabei, dann streck einfach mal deine Hand nach oben. Während die Augen geschlossen sind, streck einfach mal deine Hand nach oben als Zeichen für Gott, hier bin ich, Gott, ich brauche dich, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Ja, ganz viele Hände. Ich warte noch mal einen Augenblick. Komm, Church, wir beten zusammen. Bitte betet mir alle gemeinsam nach. Herr Jesus, danke für deine Treue. Danke, dass du mich geliebt hast und mir vergeben hast. Danke für das Kreuz. Heute sage ich ja zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld. Mein Leben ohne dich. Und zieh mich neu zu dir. Hilf mir, treu zu sein. Und füll mich mit deinem Heiligen Geist. Ich liebe dich. Amen. 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 Komm, lass uns Jesus einen Riesenapplaus geben.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.